Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Annika begrüßen. Annika, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin schon ja ganz gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird.
Ich auch. Schön, dass ich da sein darf heute. Hallo Sarah.
Dann würde ich vorschlagen, stürzen wir uns direkt rein mit der altbewährten ersten Frage. Wer bist du?
Ich bin die Annika. Ja, wer bin ich? Ich bin Feministin. Ich bin aber auch Familienmensch. Familie kommt bei mir wirklich an erster Stelle. Ich bin Klimaaktivistin. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr gern gestaltet. Ich treibe gern Dinge voran. Und ich würde sagen, mein Talent ist es tatsächlich, mich mit Menschen zu verbinden.
Ja, wie passend, dass du dann jetzt hier in dem Podcast bist. Wie schön. Wer bist du noch?
Wer bin ich noch? Also ich habe natürlich darüber nachgedacht, auch jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag. Und ich bin ein Mensch mit vielfältigen Interessen und glaube ich auch vielen Dingen, die ich ganz gut kann. Aber eben nicht die eine Sache sozusagen. Also ich bin mit vielen Dingen unterwegs. Zum Beispiel singe ich unglaublich gerne im Chor, gemeinsam mit anderen Menschen. Ich habe auch immer mich gern bewegt, Sport gemacht. Ich war mal 10 Jahre lang Fitnesstrainerin. Aber es war eben nie so, dass ich mich da auf eine Sache fokussieren wollte, sondern ich wollte immer, ja, mir haben viele Dinge Spaß gemacht und so ist es heute eigentlich auch noch.
Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
Es gibt einiges, das ich noch ausprobieren wollte, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft.
Das klingt endlich, als wäre es irgendwie auch nicht mehr aufzuholen. Ist das so?
Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ich bis ich irgendwann mal abtrete von dieser Welt, immer Sachen haben werde, auf die ich neugierig bin und die ich ausprobieren will oder die ich irgendeinen Weg, den ich nochmal gehen möchte oder den ich neu gehen möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich sage, so jetzt irgendwie, weiß gar nicht, die nächsten 10 Jahre fällt mir nichts ein oder so. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, also wäre das sowas wie, ich habe es nicht geschafft?
Einfach, ich habe, genau, also es war einfach nicht, es war nicht genug Zeit.
Ich habe es nicht geschafft, es war nicht genug Zeit, damit würde deine Biografie anfangen. Ja. Ich finde es einen total schönen Titel.
Ja, also in der Richtung.
Ja. Das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber was müsste in der Gebrauchsanweisung zu deiner Person, was müsste da drinnen stehen?
Oh, was müsste in der Gebrauchsanweisung stehen? Es müsste in der Gebrauchsanweisung stehen, dass ich gern überrascht werde. Ich liebe Überraschungen. Es müsste drinstehen, dass ich, wenn Menschen mit mir sprechen oder ich mit Menschen spreche, dass ich nur dann wirklich Spaß daran habe, wenn beide offen sind füreinander und wenn beide auch zu Wort kommen und sobald jemand in so eine Art Endlos-Erzähl- oder Vortragsschleife kommt, dann steige ich aus. Also das ist ungünstig. Es würde, glaube ich, auch drinstehen, dass mir einfach gegenseitiger Respekt und ein wertschätzender Umgang miteinander total wichtig ist. Und es müsste drinstehen, dass dass wir nicht den ganzen Tag nur rumsitzen können, weil dann werde ich ganz unruhig. Ich muss mich auch immer bewegen zwischendrin.
Und weil du gerade von Bewegung sprichst, wenn ich jetzt einen Tag in deinem Körper stecken würde, was würde ich alles erleben?
Würdest du morgens erstmal erleben, dass ich wirklich gut aus dem Bett komme? Ich kann gut aufstehen. Und ich liebe es dann aber erstmal so vorm Frühstück noch 10 Minuten ein bisschen Stretching zu machen, einfach weil ich so merke, dass ich dann irgendwie besser durch den Tag gehe, wenn alles mal durchgelockert ist. Du würdest auch erleben, dass ich leider zu viel sitze, weil ich einen Bürojob mache und dann einfach ja, viel am Computer Zeit verbringe, wobei ich immer mal wieder auch, baue mir dann auch so einen Steharbeitsplatz, also ich kann auch wechseln, das tue ich dann auch. Und du würdest erleben, dass ich schon, sage ich mal, versuche, 2, 3 Mal die Woche auch wirklich Sport zu machen und wirklich zu schwitzen und mich zu verausgaben, weil, ja, wie gesagt, das ist für mein Wohlbefinden total wichtig.
Welche Stimmungen würde ich bei dir erleben?
Oh, ich glaube, das geht los mit vielleicht einem Tag, wo ich zwar weiß, dass ganz viel auf der Liste steht, aber da fröhlich in den Tag starte und auch mich schon darauf freue, wenn ich dann mich abends mit meiner Familie irgendwie zum Essen hinsetzen kann und wir so erzählen, was war am Tag. Es kann auch passieren, dass ich mal morgens nicht so gut gelaunt bin oder so das Gefühl habe, so, boah, wenn der Tag heute vorbei ist, dann fällt so eine Last von den Schultern. Also bis vor einer Stunde heute war tatsächlich so ein Tag, weil heute wirklich mein Tag sehr voll war mit aufregenden, aber auch zum Teil schwierigen Terminen. Und ja, also ich sag mal so, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich mich nicht über irgendwas freue. Und ich freue mich einfach auch total gern also ich kann auch zum Beispiel zur U-Bahn radeln in der Früh und einfach nur, also dann stehen bleiben 2, 3 Mal, weil irgendwas so schön ist, dass irgendwie die Sonne so schön auf die Herbstbäume scheint, dass ich stehen bleiben muss und ein Foto machen und mich einfach da schon freue, dass dieser Tag schon so schön begonnen hat. Also das passiert nicht oft, dass ich ohne so ein Erlebnis am Tag abends ins Bett gehe.
Voll schön. Was sind dir liebsame und was sind unliebsame Eigenschaften, die du hast?
Also, fange ich mal an mit dem, was ich an mir mag. Ich mag an mir, dass ich Menschen eigentlich so gut wie immer, glaube ich, offen und freundlich begegnen kann. Ich mag an mir, dass ich, glaube ich, ja, einfach so ein Gespür habe auch für mein Gegenüber und eben sehr gut, glaube ich, so eine Verbindung herstellen, so eine persönliche. Also nicht nur einfach, dass man ins Gespräch kommt, sondern dass wirklich sich eine Ver das, ich finde es so schwer in Worte zu fassen, aber dass wir uns beide irgendwie gesehen fühlen und auch das Gefühl haben, so ich kann vielleicht sogar was erzählen, was ich jetzt nicht jedem erzählen würde. Also wirklich ein Vertrauen da herstellen. Und das mag ich schon sehr, weil das ist für mich so eine Kraft, da weiß ich auch, da kann ich mich eigentlich fast blind drauf verlassen, dass das irgendwie immer funktioniert. Was ich an mir nicht so mag, ist, dass ich bin doch gar nicht so ein gesellschaftstauglicher Mensch, wie ich vielleicht gern wäre. Also ich habe immer gedacht, also ich bin früher auch immer auf jede Party mitgegangen, weil ich dachte, ja, das ist halt so, in so einer Clique macht man das halt, ist man halt dabei und habe aber eigentlich immer schon relativ, sage ich mal, noch vor 12 gemerkt, dass ich jetzt eigentlich gerade keinen Spaß mehr habe und dass ich eigentlich nur nach Hause will. Und habe er wirklich erst vor ein paar Jahren festgestellt, ja, das ist halt so, ja, das ist auch ganz okay und das ist gar nicht schlimm. Aber das war so ein bisschen ein Lernprozess. Also da hat auch meine Tochter viel dazu beigetragen, die eben in dem Punkt für sich so klar ist. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, ich war eigentlich noch nie ein Partygänger in dem Sinne, ne? Aber Mai, es ist eigentlich dann auch wieder schön, wenn man viele Leute trifft. Also das ist sowas, wo ich früher zumindest gehadert habe damit, dass ich eben nicht so bin. Und was mich auch immer wieder vor Herausforderungen stellt, ist, dass ich, wenn jemand sehr schlagfertig ist und mir vielleicht irgendwie so, wie soll ich denn das ausdrücken? Also von Latz knallen ist vielleicht zu viel, aber so in die Richtung, dass jemand mir irgendwie was hinschmeißt, was vielleicht auch in dem Moment für mich Widerstand bedeutet oder irgendwie vielleicht ich es erstmal als Ablehnung empfinde, dann ich bin eben nicht so ein schlagfertiger Mensch und bin dann oft jemand, der dann in dem Moment gar nicht sagen kann, sondern das erstmal mitnimmt, ne? Und dann habe ich schon, also ich habe da viel mit mir selber auch, wie soll ich sagen, gearbeitet oder auch da mir überlegt, wie kann ich denn das handhaben, dass ich dann das nicht mit mir rumtrage. Ich gehe dann schon am nächsten Tag hin und bespreche und sage das, äußere sozusagen dann vielleicht auch meine Meinung dazu, aber es ist eben nichts, was ich wünsche mir manchmal so, ich könnte so direkt aus der Pistole geschossen dann zurück was sagen und es wäre vielleicht sogar noch witzig, ne? Das wäre es oft zu
Ja.
tun, aber das bin ich einfach nicht.
Das kommt mir total bekannt vor und ich habe dazu mal ein Zitat gelesen, das lautete: Schlagfertigkeit ist etwas, was einem 24 Stunden später einfällt. Und es geht mir genauso. Also,
Genau.
es ist wirklich so, dass ich dann irgendwann so einen halben Tag später denke, ach, das wäre wirklich gut gewesen, wenn ich das hätte in diesem Moment sagen können.
Ja.
Und trotzdem klingt es danach, als hättest du so ein bisschen Frieden mit deinen unliebsamen Eigenschaften geschlossen. Na, du hast gerade davon gesprochen, ich bin nicht, vielleicht nicht so gesellschaftstauglich, wie ich das dachte. Und habe aber auch festgestellt, das muss ich vielleicht auch gar nicht.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade mit dem Punkt habe ich wirklich jetzt die letzten, also ist jetzt vielleicht auch eine bisschen eigenartige Aussage, aber gerade jetzt in dieser Pandemie, wo ja wirklich über lange Zeit wir oder ich auch sehr zurückgezogen war, habe ich gemerkt, also mir fehlt eigentlich nichts. Und die Beziehungen, die mir wichtig sind, die haben auch mit einer neuen Qualität irgendwie jetzt Bestand sozusagen, weil man sich eben dann doch mehr eins zu eins vielleicht trifft. Und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich so viel wertvoller eigentlich. Also ich möchte nicht das missen, auch mal mit einer großen Gruppe wegzugehen, aber es ist eben doch so, dass ich, glaube ich, mehr so der Mensch für kleine Gruppen bis hin zu eins zu eins treffen bin. Und das ist total okay so.
Ja,
Ja.
und ich finde, da spricht das ja auch raus, was du gesagt hast, zu dieser liebsamen Eigenschaft, dieses Vertrauen herzustellen und das Gegenüber zu sehen und auch vielleicht einladend zu sein, etwas erzählen zu können. Und das ist meiner Meinung nach in einer großen Gruppe gar nicht so richtig möglich.
Ja.
Man will sich immer auf ganz viele Menschen konzentrieren und irgendwie funktioniert es aber gar nicht so richtig oder man kann sich gar nicht so richtig einlassen.
Genau.
Wenn du deinem 16-jährigen Ich eine Nachricht schicken könntest, wie würde diese Nachricht lauten?
Meinem 16-jährigen Ich würde ich sagen, vertrau auf das, was du fühlst, vertrau auf deine innere Stimme. Lass dich nicht ablenken oder verunsichern, vielleicht von Stimmen von außen, die meinen, es besser zu wissen. Ich glaube, im Wesentlichen wären das so die Sätze. Also mein 16-jähriges Ich muss da manchmal wirklich schmunzeln, weil mit 16 war ich ganz sicher, dass ich auf keinen Fall Kinder haben will und
Spannend.
Partnerschaft vielleicht schon, aber heiraten, naja, weiß ich nicht. Und dass ich auf jeden Fall im Ausland arbeiten werde, also dass ich nicht in Deutschland bleiben werde, da war ich eigentlich sicher. Und es ist natürlich komplett anders gekommen als gedacht, aber ist total gut so. Also da gibt es nichts, was ich irgendwie bereue in keinster Weise. Ich bin, glaube ich, ja, bin sehr, sehr glücklich so, wie ich lebe und ja, aber es ist ganz, ganz interessant. Ja.
Was glaubst du, was hat dazu geführt, dass eigentlich all das, was du nicht wolltest, so wie es klingt, dann doch jetzt tatsächlich so ist?
Also ich glaube, einen ganz großen Part darin spielt einfach, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, meinen jetzigen, schon auch damals eigentlich. Also da war ich tatsächlich 16.
Ach, spannend.
Und wir sind dann erst 4 Jahre später ein Paar geworden, aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich eben dann doch irgendwann Kinder wollte. Hat auch dazu geführt, dass ich zwar im Ausland war, so ein paar Stationen hatte in meinem Studium, aber eben nicht mehr bleiben wollte im Ausland, sondern zurück wollte in unsere Heimatstadt. Und Und ich muss wirklich sagen, es war die beste Entscheidung und ich, ja, also die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Ich finde den Weg ganz spannend von, ich möchte im Ausland leben. Dann hast du gesagt, naja, es waren ein paar Stationen, aber ich wollte immer wieder zurück.
Ja.
Wie kam das?
Also ich glaube, das kam so, dass ich, als ich im Ausland war, und ich war in Summe dreimal im Ausland, immer so Stationen zwischen 3 und 6 Monate, habe ich einfach jedes Mal gemerkt, wie stark ich doch verwurzelt bin, wie wichtig mir Familie ist, also meine Ursprungsfamilie auch, mein Vater und meine
Ja.
Schwester, wie wichtig mir eben auch meine Freunde sind, ein großer Freundeskreis, den ich hier habe, und dass ich zwar dort im Ausland auch tolle Freunde gefunden habe und eigentlich auch mit einigen noch in einem super Kontakt stehe. Also ich war gerade letztes Wochenende in Köln und habe mich mit 5 Menschen getroffen, die ich vor 25 Jahren tatsächlich in Schweden kennengelernt habe. Und wir haben uns jetzt praktisch wiedergesehen, ein ganzes Wochenende. Das war irre
Wahnsinn.
schön.
Ja.
Aber es war eben doch jedes Mal noch klarer, dass ich diese Basis, dass ich dieses Vertraute und diese Beziehungen, diese wertvollen, dass ich die nicht verlassen möchte.
Ja. Was machen für dich diese Beziehungen so wertvoll?
Also ich meine, klar, die familiäre Bindung, ganz klar, das ist natürlich für mich wirklich was, wo ich zu Hause bin, wo ich weiß, mit meiner Schwester, da brauchen wir gar nicht lang rumreden, die kennt mich einfach. Und ich glaube, mit meiner Ursprungsfamilie, also mit meinem Papa und meiner Schwester, wir haben auch eine ganz, ganz tolle Beziehung. Also meine Mama ist ja früh gestorben und das hat sich, ja, da hat sich viel entwickelt, wo wir einfach sehr eng zusammenhalten.
Ja.
Und das, obwohl meine Schwester jetzt auch gar nicht mehr hier lebt, die ist weggezogen, aber trotzdem ist einfach so. Und es sind einfach Freundschaften, die ich schon echt lange habe, wo ich schon finde, wenn ich die Menschen, ich brauche die tatsächlich nicht jetzt jede Woche oder jeden Tag treffen, diese Menschen, das
Ja.
tue ich auch gar nicht. Aber die Qualität, die ist so besonders, dass das für mich einfach ein ganz, ganz toller Wert ist. Also ich möchte das nicht missen und ich möchte mir quasi das nicht erschweren, dadurch, dass ich jetzt ganz weit weg wohne, die auch sehen zu können.
Ja. Du hast gerade davon berichtet, dass du frühzeitig einen Verlust erleben musstest. Wie war das für dich?
Also das war schon sehr schwer. Ich war gerade mit der Schule fertig, da ist eben meine Mutter gestorben. Und also ich hatte die Schule fertig, war im Ausland, nee, genau, ich war im Ausland gewesen, kam zurück und in dem Jahr ging es eben meiner Mutter dann sehr viel schlechter. Und sie ist dann auch gestorben und ich war sozusagen in dem Moment die Person eigentlich in unserer Familie, die gerade Zeit hatte, ne, so zwischen Schule und Studium noch in diesem Jahr. Das heißt, ich habe mich auch in den letzten Wochen wirklich viel um sie gekümmert. Ich war auch am Schluss im Krankenhaus bei ihr ein paar Nächte. Und da hatte ich ganz schön dran zu knabbern über viele Jahre. Also so diese Verantwortung, die ich da übernommen habe in dem Moment, das war wirklich immer wieder was irgendwie mal wieder hochkam und wo ich gemerkt habe, boah, das ist ganz schön schwer irgendwie so zu ertragen. Also auch die eigene Mutter in Zuständen zu erleben, weil sie natürlich Morphium am Schluss auch bekommen hat und dann einfach sich Dinge eingebildet hat, die gar nicht waren. Also sie hat sich halt eingebildet, es brennt irgendwo und es hat nicht gebrannt im Krankenhaus, aber das war natürlich für sie schwer, war schwer zu wissen. Und ich hatte dann so, als sie gestorben war, war das für mich quasi eine Erleichterung eigentlich, weil eben diese schwere Zeit vorbei war für mich und das war sehr komisch, weil alle um mich herum fanden das ganz, natürlich ganz schrecklich und ich war halt wirklich nur so, oh, ist vorbei. Also da habe ich einfach schon geknabbert eine Zeit lang. Ja. Aber
Ja.
ich sag mal, es war so und ich glaube, es ist auch was, wo ich immer wieder, ich übernehme Verantwortung auch, manchmal vielleicht sogar einen Ticken zu schnell, als dass ich nochmal drüber nachdenke, ob das jetzt wirklich mein Job ist jetzt gerade. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich viel meistern kann. Ne? Also es ist auch eine Stärke natürlich, die
Ja,
ich da habe.
ist
Ja.
irgendwie so beides. Fluch und Segen, so wie das
Genau,
klingt.
beides.
Ja.
Aber du merkst schon, also es ist immer noch so, dass wenn ich drüber spreche, dann geht mir das schon ein bisschen nah.
Ja.
Und das ist auch vielleicht was einfach so ist, ja? Dass man sowas noch
Ja.
hat.
Ja, ich wollte auch tatsächlich gerade fragen, wo die Schwere ist. Und
Mhm.
gleichzeitig ja auch dieses, als du das so beschrieben hast, mit dieser, es war eine Erleichterung. Und ich habe auch gedacht, das ist ja manchmal schwer dann auch zu sehen. Vielleicht war es auch eine Erleichterung für die betreffende Person, die da so schwer gelitten hat. Und für einen selber ja auch dieses, ich kann mir vorstellen, dass man in dem Moment so hilflos ist. Man kann ja nichts wirklich tun. Ich weiß nicht, wie es dir da ging und da so daneben zu sitzen.
Ja, ich glaube, ich habe mich damals vielleicht gar nicht wirklich hilflos gefühlt, weil dadurch, dass ich da sein konnte, konnte ich ja irgendwie meinen Beitrag leisten, ne?
Okay, ja.
Das schon. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, die Schwere kam vielleicht daher, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin ja jetzt nur die Tochter. Ja, warum sitze ich hier so? Ne? Also ich habe, glaube ich, ganz intuitiv gespürt, dass ich jetzt vielleicht gar nicht die bin, die da sitzen sollte. Und vielleicht aber trotzdem gewusst, okay, wer anders wird sich jetzt da nicht hinsetzen? Und meine Mutter hat sich das gewünscht, dass jemand an ihrem Bett sitzt. Also, ne, also das ist ein bisschen schwer auszuhalten. Und ich war natürlich, mein Gott, ich war 20. Also ich habe es halt
Wahnsinn.
einfach gemacht. Ne, so.
Ja.
Und ja, also rückblickend war es, glaube ich, einfach schon ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Aber es ist was, was ich immer wieder als, wie soll ich denn das formulieren, dass das nicht blöd klingt. Also der Tod ist für mich ein Thema, den ich also immer wieder gerne mir anschaue, oder ich lese auch sehr gerne Bücher über, also Menschen, die jetzt zum Beispiel schreiben darüber, über einen Verlust in der Familie, weil sie ihren Elternteil verloren haben oder ein Kind oder so. Da gibt es wirklich ganz, ganz großartige Bücher, und ich lese total gerne. Ich weine dann auch gerne eine Runde. Ja, das tut mir total gut. Ich bin sowieso unglaublich nah am Wasser gebaut. Also ich brauche nur irgendwie einen Film anschauen, der so ein bisschen Herzschmerz hat, dann laufen schon die Tränen. Aber das ist nichts Schlimmes. Das empfinde ich überhaupt nicht als dramatisch, sondern es ist eher so, das ist total schön, wenn ich dann raus darf und dann ist auch wieder rum ums Eck. Also, aber ich bin wirklich ein Mensch, ich beschäftige mich gedanklich wirklich immer wieder mit dem Tod und finde das als nichts, wo ich Angst davor habe, sondern eher, wo ich mir denke, ja, es kommt halt irgendwann, und dann ist es halt so.
Ja. Ich würde noch nachfragen wollen an der Stelle, an der du gesagt hast, warum sitze ich jetzt hier? Als es darum ging, dass du bei deiner Mutter am Bett saßt, warum kam dieses Gefühl in dir auf?
Also ich meine mich zu erinnern, dass meine Mutter vielleicht eher sogar noch meinen Vater dort hätte sitzen haben wollen. Und ich weiß nicht wie und warum, aber mein Vater konnte das nicht machen. Ja, der konnte sich dort nicht an dieses Bett setzen. Und vielleicht kommt daher das Gefühl, dass ich dann irgendwie dachte, na gut, ich bin jetzt vielleicht nicht die Person, die da eigentlich sitzen sollte, aber irgendwer soll es jetzt machen, also mach ich es halt.
Was für ein Gefühl war das?
Was für ein Gefühl war das? Das war ein. Also ich würde sagen, es war kein schlechtes, aber auch kein gutes Gefühl jetzt in dem Moment. Es war eher so, ich tue meiner Mutter da irgendwo einen Gefallen. Ich glaube, in der Richtung.
Den du ihr auf jeden Fall getan hast.
Ja, genau.
Und ich finde es total spannend, dass du sagst, der Tod, der macht mir keine Angst. Was für eine Einstellung hast du gegenüber dem Tod oder was denkst du dazu?
Also da hole ich jetzt ein bisschen aus, weil ich habe tatsächlich jahrelang, glaube ich, wirklich Angst auch gehabt davor, eben auch wie meine Mutter an Krebs zu erkranken, also sozusagen so eine Art Erblast mit mir rumzuschleppen. Und habe also da ganz viel Vorsorgeuntersuchungen immer gemacht und mich da bemüht und mir gedacht, ja, um Gottes Willen, und wahrscheinlich sterbe ich ganz früh oder sowas in der Richtung. Und habe dann aber irgendwann das wirklich nochmal gründlich untersuchen lassen und festgestellt, das war halt so vor 15 Jahren ungefähr, dass de dem nicht so ist, also dass ich tatsächlich keine Erblast da mit mir rumtrage. Also es gibt ja bei Brustkrebs so bestimmte Gene, die man vererben kann. Und da gibt es aber tatsächlich schon Untersuchungsmethoden, wie man feststellt, ob jetzt jemand da ein erhöhtes Risiko hat. Und das wurde dann bei mir wirklich, und Gott sei Dank ja für meine Schwester auch, festgestellt, dass wir eben nicht dieses erhöhte Risiko haben, sondern halt wie jede andere Frau in Deutschland im Grunde auch. Und spielt vielleicht noch eine Rolle, dass wir halb Schwedinnen sind, also unsere Mutter war Schwedin. Und das ist tatsächlich wohl in der Forschung so, dass da die Länder unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, für ein Risiko an Brustkrebs zu erkranken. Und ab dem Zeitpunkt war ich wirklich erleichtert und habe mir gedacht, ja gut, also dann sterbe ich halt irgendwann, muss ich abtreten. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich mal eine alte Frau werde. Also das ist mein oberster Lebenswunsch, ist mal eine alte Frau zu sein, weil einfach also die Generation meiner Mutter und auch ihre Mutter, sind beide quasi eigentlich zu früh, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber die sind einfach beide früh gestorben. Und ich wünsche mir einfach, dass ich oder auch gerne meine Schwester, wir beide, dass wir das durchbrechen, dass wir einfach mal alte Frauen sein werden. Und ob da jetzt Enkel sind oder nicht, ist mir dann egal. Aber zumindest das zu schaffen, das ist echt eins meiner Lebensziele. Also mal gucken. Ja, sicher, ich habe keine Lust, irgendwann mal schlimme Schmerzen zu leiden oder so. Aber das gehört, glaube ich, zum Altwerden auch irgendwie dazu. Und das werde ich dann schon aushalten.
Und du hast gesagt, du hast keine Angst vor dem Tod, auch keine Angst vor dem Sterben.
Ich fände es viel schlimmer, ehrlich gesagt, wenn ich jemanden jetzt verlieren muss. Das glaube ich, würde mich mehr schrecken, als wenn ich gehen muss. Ja.
Naja, und es ist ja auch noch mal viel näher, da du das ja auch schon erlebt hast und das ja auch schon mal durchgemacht hast. Ich finde, also ich bin auch sehr frühzeitig mit Tod in der Familie konfrontiert worden und habe irgendwie das Gefühl, dadurch fängt man auch viel frühzeitiger an, sich selber mit dem Tod zu beschäftigen und selber, man erfährt das einfach, wie das ist. Aber man setzt sich dadurch auch viel eher damit auseinander und kann eben nicht die Augen verschließen und sagen, ach, es interessiert mich nicht, ich höre nichts, ich sehe nichts, sondern das ist halt einfach ganz klar da. Oder auch da irgendwie eine Haltung zu entwickeln, weil es eben so klar vor mir war. Ich konnte das nicht einfach wegwischen und in irgendeine Schatulle packen und sagen, ach, gucke ich mir später an, sondern das war so klar vor mir, okay, das ist jetzt da und wie denkst du denn darüber?
Ja, das glaube ich ist tatsächlich so. Ich meine, wir werden alle im Laufe unseres Lebens mit Tod konfrontiert und sei es auch, dass vielleicht im Freundeskreis jemand einen schlimmen Verlust erleidet. Auch das habe ich gehabt, wo ich wirklich, es ist eigentlich blödsinnig, aber man vergleicht natürlich dann erstmal im ersten Moment so, ja. Und ich habe sozusagen meine Mutter verloren, was ja irgendwie natürlich ist. Also irgendwie, wir verlieren alle unsere Eltern irgendwie irgendwann. Und in dem Fall war es so, dass eine Freundin ihr Kind verloren hat. Und das ist natürlich, also das empfinde ich als Mutter, als den eigentlich noch größeren Schrecken. Aber ich glaube, der Vergleich ist eigentlich immer Blödsinn. Es ist immer wirklich ein Erlebnis, das einen total prägt. Und die gute Nachricht ist, wenn wir irgendwie das schaffen, uns dann zu verbinden und Verständnis füreinander zu haben und auch füreinander da zu sein, dann kann das ja irgendwie helfen, ne?
Ich glaube, die größte Herausforderung daran ist, so geht es mir zumindest, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Es ist nichts, worauf wir uns vorbereiten können und die Gefühle, die damit verbunden sind, damit sind wir nicht tagtäglich konfrontiert. Und das ist, glaube ich, das, was so dahinter liegt. Ich kann mich darauf nicht vorbereiten. Ich
Ja,
kann einfach nur abwarten. Und das ist, glaube ich, du hast es auch schon so gesagt, der größte Schreck mit.
genau.
Vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema, vielleicht einen leichteren. Du hast am
Gerne.
Anfang gesagt, und das würde mich total noch interessieren, du bist Feministin.
Ja.
Was heißt das für dich und wie lebst du das?
Ja, also ich bin Feministin, weil ich überzeugt davon bin, dass wir in unserer Welt oder auch in unserer Gesellschaft dann gut leben können, wenn also einerseits Frau und Mann die gleichen Chancen haben und die gleichen Möglichkeiten, also Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit herrscht. Und ich möchte es aber fast nicht nur auf dieses Mann-Frau-Thema jetzt reduzieren, sondern ich würde sagen, es gilt natürlich auch für ganz viele andere Gruppen, ja, die man sich noch denken kann, wie jetzt eben People of Color oder behinderte Menschen oder. Aber mein
Ja.
Kernthema ist natürlich schon die Chancengerechtigkeit jetzt mit Blick auf Frauen und Männer. Und ich glaube, das war auch wirklich am Anfang schon dieses Thema, dass ich mir nicht vorstellen konnte, mich da sozusagen mit Ehe und Familie und so diesem tradierten Rollenbild irgendwie, das war für mich, also das wollte ich nie. Und mir war es auch ganz wichtig dann in meiner Ausbildung, dass ich was lerne, dass ich was werde, wo ich immer mich selber versorgen kann. Und auch wenn ich, nehmen wir mal an, wenn ich dann mal Kinder, doch Kinder haben sollte, dass ich auch die dann noch versorgen kann. Also da was zu machen, was mich sozusagen wirtschaftlich unabhängig macht, war mir total wichtig. Und ich habe dann eben das große Glück gehabt, einen Mann zu treffen, der dieses Bild weitgehend mit mir teilt. Ich würde sagen, nicht zu 100%, weil wir können uns tatsächlich über dieses Thema trefflich streiten. Und es gibt gar nicht viel, über das wir streiten, aber tatsächlich über feministische Themen streiten wir. Da haben wir ganz, wenn es um so die Details, die Feinheiten geht, dann haben wir da doch ein bisschen unterschiedliches Bild. Aber es war wirklich so, wir haben unsere erste Tochter bekommen und ab dem Zeitpunkt haben wir uns sozusagen Familie und Beruf geteilt. Also er arbeitet Teilzeit auch. Wir arbeiten beide Teilzeit und das eben jetzt schon seit, ja, 16, 17 Jahren. Und das ist nicht immer einfach, weil man ständig wieder ausdiskutieren muss, wer darf jetzt wie viel arbeiten und wer darf die Überstunden noch machen und wer kümmert sich um den Elternabend und wer kümmert sich um die Wäsche. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile doch ein sehr gutes Miteinander da gefunden und schaffen es eben wirklich, uns das so zu teilen, dass es eben nicht dieses traditionelle, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau arbeitet vielleicht maximal halbtags. Wäre nicht mein Weg.
Mich würde total interessieren, wo es bei euch, an welcher Stelle es die Streitigkeiten gibt. Wo geht ihr ganz klar auseinander?
Bei dem Feminismus meinst du?
Ja.
Also, ich glaube, eines der schwierigsten Themen ist dieses Thema Quote, also Frauenquote, weil ich sage, wir brauchen eine Quote zumindest für einen Übergangszeitraum. Das ist einfach mein Statement. Also ich sage, wir brauchen das, weil ohne die Quote, es wurde jetzt jahrzehntelang versucht, auf so einer Art freiwilligen Basis eben Frauen in auch also höhere Positionen in Unternehmen und in der Politik zu bekommen. Das hat leider nicht funktioniert. Wir sind noch nicht bei so einer Art, zumindest annähernd 50-50-Aufteilung. Und jetzt haben wir es so lange versucht, jetzt brauchen wir einfach die Quote, damit wir da mal hinkommen. Also natürlich ist keine Frau gern eine Quotenfrau, aber es gibt eben unglaublich viele talentierte Frauen, die nicht gesehen werden, weil solche Dinge wie, also ich sag mal, Netzwerke, ja, also es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass Männer eben lieber Männer einstellen, die vielleicht noch dieselben Interessen haben. Da weiß man gleich, wen man da vor sich sitzen hat, wenn man denselben Club toll findet oder so. Und so, das ist einfach so, ja. Und da kommen dann die Frauen nicht rein in diese Netzwerke. Die werden dann einfach nicht eingestellt und nicht entsprechend befördert. Und ich glaube, bis wir da sind, brauchen wir die Quote. Und mein Mann sagt halt, das ist eine Männerdiskriminierung im Grunde. Also ich spreche es jetzt mal sehr, sehr vereinfacht formuliert. Also weil er ist da wirklich differenziert. Und ich glaube, dass wir eigentlich im Kern der Sache das Gleiche wollen. Aber an der Quote, da wird es einfach schwieriger. Ja. Also ich bin überzeugt, dass ich recht habe, natürlich. Und das ist eben so, er ist überzeugt, er hat recht. Und an dem Punkt müssen wir dann immer aufhören zu diskutieren, weil wir da uns nicht einig werden.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für den Feminismus einsetzt?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, dass zum einen meine Mutter mir ein Vorbild war. Die hat immer gearbeitet und sie war, glaube ich, in meinem Umfeld mit die einzige Mutter, die überhaupt berufstätig war, als wir Kinder waren, ne? Also sie hat nicht viel gearbeitet, nur so 1,5 Tage pro Woche, aber das war einfach gesetzt, ne? Und ich habe da vielleicht auch einfach viel gelesen dazu. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern, aber ich hatte immer diese Vorstellung, ich möchte nicht, wie eben andere Mütter damals aus meiner Kindheit, irgendwie nur in der Küche stehen und kochen und irgendwie Waschen und Putzen, das ist irgendwie nicht das, worauf ich Lust habe. Ich möchte eigentlich auch Verantwortung übernehmen in der Welt und gestalten. Und das kann ich ja nur, wenn ich dann auch arbeiten gehen kann, ne?
Ja. Was verbindest du noch persönlich mit Feminismus oder was sind für dich wichtige Botschaften, die du mit der Welt teilst oder auch noch teilen möchtest, wo du sagst, das will ich noch auf dem Weg mitgestalten?
Also Feminismus ist für mich schon auch, also da gibt es natürlich noch ein riesiges Feld an Themen, auch ich sage jetzt mal sexuelle Identität, wo ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch eigentlich auf einem guten Weg sind, dass das anders als in meiner Jugend heutzutage viel einfacher ist, homosexuell zu leben oder als non-binäre Person oder wie auch immer. Ich bin ehrlich gesagt da nicht so sattelfest, aber das ist mal das eine. Also wirklich den eigenen Lebensentwurf leben zu dürfen, ohne dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Das finde ich, es steckt auch im Feminismus tatsächlich drin. Und wo ich mich dafür einsetzen kann, sind sicherlich Dinge, also ganz einfache Dinge, indem ich, wenn ich was mitbekomme, wo jemand eben anders lebt oder anders sein Leben leben möchte, dass ich dem einfach ganz offen und selbstverständlich begegne und da kein großes Thema daraus mache oder auch darüber spreche, dass ich vielleicht enge Freundinnen habe, die als lesbisches Paar leben und das einfach, ne, also es ist für mich ganz normal, es ist für mich nichts Ungewöhnliches, aber darüber auch eben zu sprechen und damit auch anderen zu zeigen, wie selbstverständlich ich das finde ich, gehört tatsächlich dazu. Was mich momentan sehr bewegt, ist das, was im Iran passiert, wo sich ja Frauen wirklich die Haare abschneiden und ihre Schleier verbrennen auf der öffentlichen Straße und wo ich wirklich mir erst ganz kürzlich gedacht habe, ich habe wirklich immer das Bild gehabt von mir, dass ich ein mutiger Mensch bin, aber wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, nee, also wirklich mutig war ich vielleicht noch nie oder musste ich vielleicht auch noch nie sein, so mutig wie diese Frauen und diese, nicht nur Frauen, es sind ja auch Männer und Jugendliche, die da auf die Straße gehen, so mutig musste ich tatsächlich noch nie sein. Also, und da geht es ja auch hauptsächlich darum, dass sie einfach ihr Leben so leben dürfen, wie sie gern möchten, dass sie sich nicht verschleiern wollen, dass sie einen Beruf ausüben wollen oder in die Schule gehen dürfen oder so. Also wirklich ganz grundlegende Bedürfnisse, die da missachtet werden. Also das, aber das hat für mich auch viel mit Feminismus zu tun.
Ja, ich habe gerade für mich so gedacht, ist das eine feministische Haltung, wenn wir sexuelle Identitäten, Orientierungen anerkennen, wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind oder was für ein Leben sie führen, bin ich gerade so gedanklich drüber gestolpert, ob das feministisch ist oder ob es humanistisch ist oder sein sollte.
Ja, da hast du vielleicht einen Punkt. Also, weil es ist natürlich eigentlich menschlich. Ja? Eigentlich ist es nur in Anführungszeichen menschlich. Aber für mich hat eben, steckt im Feminismus eben schon auch das drin, dass alle Menschen, auch die sich vielleicht als Minderheiten bezeichnen würden, eben auch ihre Bedürfnisse leben können sollten. Ja? Und dass ich glaube, dass Feminismus schon auch impliziert, dass man dafür eintritt. Ja?
Wo würdest du dir den Feminismus oder wie stellst du dir den Feminismus in 5 bis 10 Jahren vor? Was hat sich dann geändert?
Also, wenn ich mir dann was wünschen darf, dann würde ich mir wünschen, dass wirklich ich sag mal, den allermeisten Unternehmen, Organisationen, Parteien, Gemeinderäten und so weiter und so fort eine Art 50-50-Quote erreicht ist. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass man immer schnell auch vergisst, dass es ja auch ganz toll wäre, wenn dann da auch sozusagen die ganze Gesellschaft abgebildet ist. Also wenn dann eben nicht nur weiße Männer und Frauen sitzen, sondern wenn da idealerweise auch noch die Jugend eine Stimme hat und die Menschen mit Handicap und die Menschen, die zugewandert sind nach Deutschland. Wir sind ja ein Zuwanderungsland. Wir sind ja wirklich eine Gesellschaft mittlerweile, die nicht mehr nur deutschstämmige Menschen beinhaltet, sondern ganz, ganz viele. Ich bin ja selber auch quasi, also meine Mutter ist ja auch zugewandert gewesen. Also wenn sich das natürlich noch abbilden würde, wäre es ideal. Aber ich finde, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir zumindest mal auf dieser Frau-Männer-Geschichte, wenn da eine relative Gleichheit herrschen würde und es einfach ganz normal wäre, dass Menschen auch dann mit Kindern in Führungspositionen arbeiten und eben nicht bis 8 Uhr abends irgendwie noch im Büro sitzen und solche Dinge. Das fände ich super.
Was glaubst du oder auf welches Umdenken hoffst du in der Gesellschaft, was dieses Thema anbelangt?
Ich glaube, was sich ändern müsste und was vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist, ist, dass die Menschen, die in machtvollen Positionen sind, verstehen, wie wichtig, also wie unglaublich überlebenswichtig eigentlich es ist für unsere Gesellschaft, eben auch die weibliche Sicht mit an den Entscheidungstisch zu holen.
Was macht für dich die
Das
weibliche
passiert ja auch
Sicht?
schon. Also so diese Sicht eben der Frau, die oft ja aus unserer Geschichte kommen, diejenige ist, die dann eben vor sich die Entscheidung hat, Kinder oder Karriere und hoffentlich eben diese Entscheidung nicht treffen muss, sondern beides haben kann. Und die aber dann ja auch nochmal einen ganz anderen Blick hat auf vielleicht die Hürden und die Herausforderungen, vor denen wir ja stehen als Gesellschaft. Ja.
Welche Hürden siehst du da noch, die wir zu meistern haben?
Naja, also da kommen wir natürlich jetzt zu einer meiner ganz großen Leidenschaften, nämlich das Thema Klimaschutz. Ist wirklich was mich ehrenamtlich oder als Hobby, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, sehr, sehr beschäftigt. Und also ich glaube, die Klimakrise ist eigentlich zusammen mit dem Artensterben die größte Krise, in der wir momentan stecken, ohne es eigentlich so richtig zu spüren. Zumindest wir jetzt hier in Deutschland, glaube ich, spüren das einfach noch nicht so massiv, auch wenn natürlich schon jetzt wieder ein trockener Sommer war und letztes Jahr die Flut im Ahrtal. Also es gibt deutliche Anzeichen, aber ich finde, viele Menschen in Deutschland schaffen das immer noch sehr, sehr gut, das halt als Wetterphänomen abzutun oder ne, so ein bisschen wegzuschieben. Anders als jetzt Menschen im globalen Süden, die das gar nicht mehr so können, weil die schon viel, viel stärker betroffen sind einfach von der Klimakrise. Und also für mich ist es die Krise überhaupt, also die größte Herausforderung, vor der wir stehen als Menschen. Und sie wird leider natürlich überlagert jetzt schon durch Covid die letzten Jahre und jetzt auch natürlich durch die Energiekrise, die ja vor allem auch durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde. Und natürlich sind das Krisen, die da sind und die auch sehr akut sind. Also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, ist jetzt nicht so wichtig, wir wenden uns nur der Klimakrise zu. Das funktioniert leider auch nicht mehr heutzutage, sondern wir haben viele Krisen und wir müssen mit allen irgendwie umgehen. Aber ich bin einfach überzeugt, wenn wir eben die Klimakrise nicht schnell wirklich ganz, ganz stark angehen, dann wird auch alles andere schwieriger werden, ne?
Was glaubst du, was müssen wir tun hinsichtlich der Klimakrise?
Da ist ja dann erstmal die Frage, wer muss was tun? Finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage an der Stelle, weil meiner Meinung nach ist uns Normalbürgern jetzt seit Jahrzehnten ja gesagt worden, ihr müsst erstmal irgendwie euch besser verhalten, ihr müsst irgendwie klimafreundlichere Produkte kaufen und ihr müsst erstmal als Verbraucher euer Verhalten ändern.
Das Gefühl habe ich
Weil,
auch immer noch, dass es
ja,
an, dass
genau.
diese Verantwortung uns zugeschoben wird.
Genau, also und das ist auch belegbar, dass es Unternehmen gab, die viel Geld investiert haben in Kampagnen, um diesen Eindruck zu vermitteln tatsächlich. Und das ist wirklich schwierig, weil auf der einen Seite sage ich schon, natürlich muss jeder Mensch im Angesicht dieser Klimakrise jetzt schon schauen, was kann ich in meinem Umfeld tun, ja? Was kann ich vielleicht doch auf die eine oder andere Autofahrt verzichten, muss ich unbedingt eine Flugreise machen, wenn ich in Urlaub fliege? Ja, es gibt schon ein paar Hebel, glaube ich, wo wir als Einzelpersonen was tun können und eigentlich auch müssen. Aber ich weigere mich mittlerweile, diese Diskussion zu führen, ob ich jetzt, wenn ich im Supermarkt stehe, die Biogurke kaufen soll, die in Plastik verpackt ist, oder lieber die konventionelle Gurke, die nicht in Plastik verpackt ist und billiger ist im Zweifel. Das regt mich einfach auf, wenn ich dann als Verbraucherin da entscheiden soll und mir quasi die Verantwortung aufbürden muss, jetzt da das Richtige zu tun, in Anführungszeichen. Und es ist halt auch so, den allergrößten Hebel, wenn es eben darum geht, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Und das ist ja das, was wir jetzt auf jeden Fall vor allem tun müssen. Wir müssen ganz schnell, und zwar so schnell wie möglich, unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Und da ist natürlich der große Hebel vor allem in der Politik, die einfach dafür sorgen muss, dass eben keine Energie aus Kohle und Öl und Gas mehr gewonnen wird, sondern dass wir umsteigen auf erneuerbare Energien. Und jetzt nicht falsch verstehen, mir ist klar, das ist ja nichts, was man, wo man einfach einen Schalter umlegen kann und dann schwupp, funktioniert das. Ja? Aber den großen Hebel kann eben nur die Politik umlegen. Und auch die Wirtschaft, denke ich, hat schon ganz klar auch eine sehr, sehr große Verantwortung hier. Es sind 20 Unternehmen weltweit, die in Summe den größten CO2-Ausstoß haben. 20, ja, also man denkt ja immer, das sind ganz viele und so, aber das sind gar nicht so viele.
Ja.
Also, und da habe ich schon einen großen Schmerz und da würde ich auch jedem, der zu mir kommt und sagt, ja, soll ich jetzt auf diese Demo von Fridays for Future gehen? Ich fahre ja selber noch ein SUV, da kann ich doch jetzt nicht auf diese Demo gehen. Da würde ich immer sagen, doch, du kannst auf jeden Fall dahin gehen, weil das zeigt ja dann der Politik, dass du möchtest, dass sich was ändert. Und nur weil du jetzt ein SUV fährst und vielleicht gerade nicht das Geld hast, dir irgendwie das Auto abzuschaffen und dir was anderes oder nichts mehr, weiß ich nicht. Ja? Also das ist ja immer eine sehr individuelle Entscheidung auch. Und es muss jeder für sich entscheiden, wie er sein, also wo ist mein Schmerzpunkt? Ja? Auf was kann ich verzichten? Was kann ich ändern? Da möchte ich keinem jetzt irgendwie reinreden, aber auf eine Demo gehen und zeigen, dass ich dafür bin, dass wir mehr Klimaschutz haben. Das darf ich völlig unabhängig davon, ob ich schon sozusagen klimaneutral lebe oder nicht.
Das finde ich eine total schöne Botschaft, weil ich merke selber, wie ich da manchmal in so Ambivalenzen bin und so hin und her gerissen bin und dann auch das Gefühl habe, mir wird der schwarze Peter zugeschoben. Bei mir liegt das schlechte Gewissen. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass du sagst, das eine muss das andere nicht ausschließen. Was glaubst du, warum
Ja.
wird der Verantwortung, wird er nicht so nachgegangen, wenn man das jetzt auf politischer Ebene sieht?
Also zum einen glaube ich, dass es wirklich Menschen gibt auf politischer Ebene, die wirklich noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist. Also tatsächlich mein Eindruck, und ich werde da jetzt überhaupt keine Parteien oder Namen nennen, sondern einfach nur daran appellieren, dass doch bitte alle mal einen Blick werfen sollten in den IPCC-Bericht, also den Bericht des Weltklimarates. Und da gibt es eine Kurzzusammenfassung und ich sag mal, jemand, der in der Regierung oder in der verantwortlichen Partei ist, der ist sicher in der Lage, das zu lesen und dann ist
und
einem
zu
wirklich
verstehen.
und zu verstehen und dann ist einem einfach klar, dass wir nicht mehr 5 vor 12 unterwegs sind, sondern dass wir schon weit nach 12 unterwegs sind und dass wir einfach alle zusammen alles tun müssen, um das aufzuhalten, weil wir können sowieso nicht mehr, also wir können wirklich den Anstieg ja jetzt an sich nicht komplett stoppen. Wir stellen mir das immer vor wie so die Titanic, die auf den Eisberg zufährt. Und je früher wir die Bremse ziehen, desto größer ist die Chance, dass wir es vielleicht noch irgendwie so ein bisschen zumindest drumherum schaffen oder vielleicht nur so an einem Eck aufprallen, anstatt komplett drauf zu laufen. Ne? Also wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das einfach wahnsinnig träge ist und eben auch nicht so unmittelbar spürbar, zumindest jetzt hier in Europa. Das macht es, glaube ich, so schwierig, weil wir nicht, wie jetzt bei Corona, da war das so spürbar, da war das so offensichtlich, ja. Da war ganz klar, wenn wir jetzt nicht zu Hause bleiben und alle Masken aufziehen und dann uns hoffentlich irgendwann impfen lassen, dann wird das nichts, ja. Also das war so spürbar, aber das ist eben die Klimakrise nicht. Die kommt so schleichend und so unbemerkt und das ist irgendwas in der Luft, was ich nicht sehen kann und nicht riechen kann. Also das glaube ich, da muss mehr Bewusstsein her und mehr Wissen und dann hoffe ich halt einfach, dass die Menschen sich dann vielleicht denken, Mensch, ich muss jetzt echt all meinen Mut zusammennehmen und auch vielleicht mal meine Parteistrategie über Bord werfen, weil wir einfach alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, ne?
Ich habe gerade auch gedacht, ist das Mut oder ist das Verantwortung, dieser Verantwortung nachzukommen, auch im Sinne der Gesellschaft zu handeln? Also, und das, ich habe letztens auch einen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, die Klimakrise ist nicht mehr aufzuhalten, die ist da. Bei dem Bild mit dem Eisberg habe ich so gedacht, naja, für mich ist es so ein, wir werden an diesem Eisberg, werden wir nicht mehr unbeschadet vorbeikommen. Die Frage ist, wie viel Schaden wird dieses Schiff nehmen?
Ja.
So, und aber wir werden definitiv da nicht heil dran vorbeikommen. Und das Bewusstsein ist irgendwie nicht da. Genau wie du gesagt hast, es ist nicht greifbar. Und das ist gerade in unserem, bei uns nicht spürbar. Und das ist ja aber so traurig, dass wir erst diese Auswirkungen spüren müssen, bis etwas getan wird. Also eigentlich erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann machen wir was.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch was ganz Menschliches. Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir Menschen einfach irgendwie, die meisten zumindest so ticken, ja, dass wir erst, wenn es echt ernst ist, dann geraten wir ins Handeln. Aber was mir da oft, also was mich auch wirklich antreibt, das ist dann manchmal gar nicht der Blick auf, dass der Sommer dann zu heiß wird oder dass dann eine Flut kommt, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern was mich auch total umtreibt, das ist das Thema, dass es so ein soziales Ungleichgewicht, dass das einfach so stark zunimmt, ja, dass es einfach Menschen gibt, die sich eben dann meinetwegen zum Beispiel ein E-Auto gar nicht leisten können, oder die auf dem Land wohnen und aufs Auto angewiesen sind und dann eben nicht umsteigen können auf einen Bus oder eine U-Bahn oder so, ja. Und die eben nicht die finanziellen Mittel haben. Und es ist ja auch in Deutschland so, dass wir über 50% der Bevölkerung haben, die nicht ständig irgendwie ihre Ersparnisse auf die hohe Kante legen können, sondern die halt jeden Euro umdrehen müssen. Das heißt, diese Menschen sind dann auch, also die haben ja noch weniger Möglichkeiten, sich zu helfen dann, wenn jetzt sozusagen die Situation ja einfach kontinuierlich wahrscheinlich sich irgendwie auch verschlechtern wird. Und das, was da an gesellschaftlicher Spaltung und vielleicht auch an politischen Zerwürfnissen oder auch, ob unsere Demokratie noch besteht, dann vielleicht in 10 Jahren, wie wird es meinen Kindern dann mal gehen? Puh, also das sind wirklich so Themen, da merke ich so richtig, okay, also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke den Kopf in den Sand und das ist irgendwie keine Option, also muss ich was tun, ja, um irgendwie dieser Vorstellung erst was entgegenzusetzen.
Ja. Wann wurde bei dir diese Leidenschaft entfacht, dass du gesagt hast, das ist ein wichtiges Thema, damit setze ich mich auseinander und dafür setze ich mich ja auch ein, so wie es klingt?
Ja, witzigerweise habe ich schon mit, ich glaube, 15 war ich in so einer Umweltgruppe. Da war ja damals das Waldsterben auch sehr, sehr großes Thema. Und dann ist das Thema aber irgendwie verloren gegangen über die Jahre. Und jetzt tatsächlich 2019, glaube ich, war es, als Greta Thunberg sich in Schweden auf die Straße gesetzt hat und ihre erste Demo gemacht hat. Das hat wirklich bei mir und auch bei meinem Mann, also wir sind da zusammen eigentlich unterwegs, wirklich ganz viel ausgelöst. Und seitdem sind wir tatsächlich ziemlich aktiv, kann man schon
Ja.
sagen.
Warum hat gerade das mit Greta Thunberg das ausgelöst bei euch?
Ich glaube, weil dann ja wirklich plötzlich Demonstrationen stattgefunden haben. Es sind wirklich Menschen auf die Straße gegangen und haben für Klimaschutz demonstriert. Ich weiß noch, wir waren dann, glaube ich, im April und um Ostern 2019 zum ersten Mal auf so einer Fridays for Future Demo und haben da witzigerweise dann jemanden getroffen, der ein Schild hochgehalten hat, Parents for Future. Und haben dann diese Frau angesprochen und haben halt gehört, ah, da gibt es eine Gruppe, die trifft sich und die überlegen sich, was sie tun können. Und das war so das erste Mal, auf jemanden zu treffen, wo man merkt, so, hey, die sehen das genauso wie wir und die wollen was machen und die wollen was Gutes tun sozusagen und die wollen zeigen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was los ist. Das war für uns echt ein Türöffner. Also das war so richtig, als ob so, ja, endlich ist es soweit, ja.
Wir sind nicht allein damit und es
Genau.
gibt welche, die mit uns gemeinsam an diesem Strang ziehen. War das
Genau.
so? Ja.
Das hat sich eben dann auch einfach weiterentwickelt, ja. Also so glaube ich, kann man das sagen.
Ja. Wo steht ihr gerade an diesem Punkt? Wir setzen uns dafür ein.
Wir haben ein bisschen unterschiedliche Wege gewählt. Ich habe dann irgendwann mich von den Parents for Future so ein bisschen zurückgezogen und habe hier in der Kommune, in der wir leben, eine Klimainitiative gegründet, die auch parteiübergreifend ist, genauso eigentlich ja zwar auch wie Parents for Future, aber wir zusammen noch mit drei anderen, wir versuchen die Gemeinde dazu zu bringen, dass wir hier klimaneutral werden bis 2035. Und wir machen also viele Informationsveranstaltungen für Menschen, die jetzt zum Beispiel sich vielleicht irgendwie eine PV-Anlage aufs Dach schrauben wollen oder ein Balkonkraftwerk auf dem Balkon oder so, damit die Leute wissen, wie sowas geht und wo sie vielleicht auch finanzielle Förderungen dafür kriegen. Wir machen da viel Öffentlichkeitsarbeit und mal einen Klimatag haben wir auch mitveranstaltet hier in unserer Gemeinde. Also wir sind da ziemlich präsent. Wir gehen auch immer mal wieder in den Gemeinderat und zeigen uns da, sodass auch der Gemeinderat weiß, da gibt es viele Menschen, die die eben das so wollen. Und wir haben ganz viele Unterstützer. Also auf unserer Website haben sich über 500 Menschen eingetragen, dass sie das gut finden, was wir tun. Und das ist natürlich schon, ja, das ist echt, echt ziemlich erfolgreich. Wir haben sogar so einen kleinen Preis letztes Jahr gewonnen, so eine Umweltehrung bekommen vom Landkreis. Also das, und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also das heißt, wir stehen eigentlich schon an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich kann tatsächlich so in einem kleinen, und wenn es auch nur im ganz kleinen ist, ich kann was bewegen. Und
Das klingt ganz danach.
ja,
Und es
genau.
ist total schön, dass es auch so, weil du hast vorhin von Leidenschaft gesprochen und man sieht es dir auch an. Gibt es Momente, wo ihr mit eurer Initiative auf Gegenwehr stoßt?
Ja, natürlich. Wir sprechen zum Beispiel, wir haben letztes Jahr mit den Fraktionen gesprochen und da ist es natürlich schon so, dass man Diskussionen hat, wo man einfach merkt, da sind die Menschen jetzt mit dem, was wir sagen, nicht einverstanden oder sagen auch, ja, das überfordert die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir so vorgehen oder die Menschen haben ja kein Geld oder. Widerstand haben wir zum Teil natürlich auch, wenn wir irgendwo stehen und einen Infostand machen, Unterschriften sammeln und dann Menschen kommen, die sagen, ja, das braucht's alles nicht oder das ist doch eh zu teuer, wir schaffen das nie. Also solche Diskussionen natürlich führen wir auf jeden Fall auch. Und wir treffen auch hin und wieder auf jemanden, der sagt, ja, ich sag mal so ähnlich wie jetzt auch in der Corona-Zeit, ja, den Klimawandel gibt es gar nicht. Ne? Also wie Menschen, die jetzt sagen, Corona gibt es nicht. Also auch auf solche Menschen trifft man dann und wann mal. Ja, ich glaube, so jemanden wird man vielleicht auch nicht mehr vom Gegenteil überzeugen, aber wir versuchen zumindest immer unser Bestes. Ne?
Das finde ich total gut, dass du das sagst. Und auch ich, also aus meiner Position denke auch immer, ich finde, es ist so eine Herausforderung. Einerseits, okay, ich kann die Menschen nicht überzeugen, aber wenn wir aufhören, mit diesen Menschen zu reden, dann kann es ja auch gefährlich werden. Also
Genau.
wenn wir schon sagen, okay, na, also da trotzdem irgendwie zu versuchen, im Gespräch zu bleiben und aber das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Also ich kann mir vorstellen, dass man da manchmal auch Sachen zu hören bekommt, wo man sich so denkt, oh Gott, meine Güte, muss eigentlich logischer Menschenverstand.
Ja, aber ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, die Kunst ist dann ruhig zu bleiben und einfach eher zuzuhören und dem anderen, ja, dass der zumindest ein positives Erlebnis mitnimmt, als jetzt das Gespräch zu beenden, weil ich glaube, das wäre fatal.
Ja, und vielleicht spielen ja da diese sozialen Ungleichheiten eine Rolle, dass da gerade andere Sorgen und Ängste vielleicht gerade überwiegen, dass man sich eben nicht mit der Klimakrise beschäftigt, sondern eigentlich, ich weiß, ich habe selber nicht genug zum Leben und darum kümmert sich irgendwie keiner. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich da Menschen nicht gehört fühlen oder nicht gesehen fühlen und dann eben ganz klar sagen, naja, also wenn sich darum niemand kümmert, warum soll ich mich denn um die Klimakrise kümmern?
Ja, genau. Ich glaube, da triffst du aber wirklich einen sehr wichtigen Punkt. Ja.
Ja. Ich finde es total spannend, diese Kombination bei dir zwischen Umweltaktivistin und Feminismus. Und ich finde es auch total schön, welche Botschaften du heute so mitgegeben hast. Also ich persönlich nehme mir mit, okay, ich muss vielleicht an manchen Stellen nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben und darf trotzdem auf die Demo gehen und darf vielleicht trotzdem die Gurke mit der Plastikverpackung kaufen. Also das war für mich so, okay, jetzt kann heute ein bisschen ruhiger schlafen. Und ich würde tatsächlich dich noch fragen wollen, vielleicht auch um diesen Bogen dahin zu schlagen, was dich beschäftigt, was dich inspiriert.
Also mich inspirieren vor allem Menschen, die vielleicht mal aus ihrer Komfortzone rausgehen, die vielleicht einfach was mal anders machen, als so gesellschaftlich vielleicht von ihnen erwartet wird. Sowas kann mich sehr inspirieren und mich immer wieder auch aufs Neue, und ich mag das total gern, wenn ich selber praktisch angeregt werde, wieder auch mich selber zu hinterfragen und zu gucken, könnte ich da nicht mal was anders machen? Sowas inspiriert mich tatsächlich, ja. Und ansonsten, was inspiriert mich noch?
Vielleicht gibt es auch eine Person.
Also es gibt eine Person, die ich wirklich sehr inspirierend finde. Ich habe diese Frau kennengelernt über ein Frauennetzwerk. in dem ich bin seit 4 Jahren ungefähr. Und das ist eine relativ junge Frau, die ist um die 30. Und die ist auf der einen Seite ausgebildete Coach und ist aber auch Traurednerin. Wenn Menschen heiraten, dann kann man sie als Traurednerin buchen. Ihr drittes Standbein ist, sie bietet so Workshops an. Die nennt sie, glaube ich, From Self to Sustainability. Sie kann man so in kleinen Gruppen, kann man das bei ihr buchen und da hat sie so verschiedene Anregungen, wie man eben sich einfach mal selber fragen kann, was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein in meinem Leben? Brauche ich jetzt noch die siebte Jacke oder brauche ich jetzt diese Flugreise oder muss ich dieses schicke Auto fahren? Oder geht es nicht eigentlich um was ganz anderes? Also ich finde, das kann man immer sehr schön an diesem Beispiel Urlaub eigentlich auch festmachen, weil die Frage ist ja immer, was brauche ich, um mich zu erholen? Und ich glaube, in vielen Fällen brauchen Menschen jetzt gar nicht unbedingt dann die Liege in der Sonne irgendwo auf Mallorca, sondern eigentlich eben nur die Liege und das gute Buch und vielleicht schon ein bisschen Wärme, aber vielleicht müsste es ja gar nicht irgendwas sein, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt. Und mich inspiriert diese Frau so, weil sie eben auch den Mut hatte, sich selbstständig zu machen mit ihren Themen. Und auch eine ganz tolle Art und Weise diese verschiedenen Schwerpunkte verbindet. Und ich glaube, die bringt so viel Inspiration in ihr Umfeld, das begeistert mich einfach.
Schön. Die vorletzte Frage, die ich dir stelle, ist tatsächlich eine ganz schön schwierige Frage, wie ich finde. Die kommt von dem Gast zuvor. Was würdest du als deinen größten oder schwerwiegendsten Fehler in deinem Leben bezeichnen? Und was hättest du konkret anders gemacht?
Boah, ist das schwer. Ich finde eigentlich nicht, dass ich Fehler gemacht habe in meinem Leben. Sehr schwer. Also zumindest keine so richtig großen. Also ich meine, ich bin ja nicht fehlerfrei. Ja? Also ich überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich glaube, wir machen alle Fehler. Wir verhalten uns alle mal nicht so optimal oder so richtig oder so herzlich zugewandt, wertschätzend, wie wir es vielleicht sollten. Also da bin ich wirklich weit entfernt davon, keine Fehler gemacht zu haben. Aber sowas, wo ich sagen würde, an der Stelle habe ich einfach die falsche Entscheidung getroffen oder ich habe so großen Fehler gemacht, dass ich das wirklich schwerwiegende Konsequenzen hatte. Und so verstehe ich die Frage. Kann ich jetzt gar nicht wirklich, wirklich finden.
Wie stehst du denn stattdessen zu deinen Fehlern?
Also ich finde, wie gesagt, dass Fehler was sind, was wir machen. Also wir machen sie einfach. Ich mache einfach irgendwie mal was, was nicht okay ist. Und da denke ich einfach, ich muss natürlich dafür gerade stehen. Ich darf nicht jetzt die Schulter irgendjemand anders zuschieben und sagen, oh, war es ja gar nicht oder das ist gar nicht passiert oder so, sondern das zuzugeben und ehrlich auch vielleicht auszusprechen, finde ich total wichtig. Und dann, ich sag mal, wenn es was gut zu machen gibt, natürlich das auch gut versuchen, wieder gut zu machen. Das kann ja auch mal möglich sein. Das ist ja nicht immer so, dass ich einen Fehler mache und dann war es das. Also sich zu entschuldigen, finde ich, gehört dann unbedingt vielleicht auch mal dazu. Aber ja, also ich finde auch, wir dürfen vielleicht auch nicht zu streng mit uns sein, sondern eben auch zu akzeptieren, dass wir, dass irgendwie Fehler machen, dass Scheitern auch zum Leben dazugehört und dass es einfach eigentlich sogar wichtig ist, dass das passiert, weil sonst, es gibt ja Dinge, die lerne ich sonst gar nicht, wenn ich nicht mal irgendwie, also jetzt vielleicht mal ein blödes Beispiel, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe im Studium so was Ähnliches wie Praktika machen müssen. Und das war in dem Fall in einer Kanzlei. Und ich sollte was recherchieren für irgendeinen Fall. Und dann habe ich glaube, vom Privatrechner zu Hause sozusagen, vom Computer aus, so eine Art Datenbank genutzt, die was gekostet hat. Und ich glaube, ich habe einfach, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das genau war. Ich glaube, es war so ein Angebot, das erstmal gratis war und irgendwann dann kostenpflichtig wurde. Und ich habe da wirklich nicht so richtig genau drauf geachtet und habe dann eine Rechnung bekommen, über 1000 D-Mark damals, was für mich als Studentin wirklich unglaublich viel Geld war. Und also da war ich unaufmerksam, da habe ich irgendwas wegignoriert, ich weiß es nicht. Und dann habe ich doch wirklich mich getraut, zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, ich habe da eine Rechnung jetzt über 1000 D-Mark und ob sie mir da irgendwie unter die Arme greifen würden, um das halt auch zu finanzieren. Und hatte in dem Fall Pech, die hat mir da nicht geholfen, sondern die hat gesagt, ja, also da hätten sie ja wohl ein bisschen aufpassen müssen. Ja, ein Fehler, der passiert ist, für den ich dann gerade stehen musste, tatsächlich auch. Shit happens, sage ich jetzt mal, und ich habe es überlebt, ja.
Ja, und das, was du wahrscheinlich daraus gelernt hast, ist, ich werde das nächste Mal genauer lesen.
Genau,
Also, das
genauer
ist das
lesen.
wahrscheinlich, was du vorhin meintest.
Ja.
Dieses, okay, aus dem Fehler habe ich mitgenommen, das nächste Mal werde ich genauer, aufmerksamer lesen und das wird mir wahrscheinlich kein zweites Mal passieren.
Ja, genau. Klar,
Ja.
ich habe was gelernt daraus und so ist es halt. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
Ja. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Wie schön. Ich habe folgende Frage an den nächsten Gast. Was würde dich dazu bringen, auf eine Demo zu gehen für mehr Klimaschutz?
Ach, es ist total schön, dass sich da der Kreis schließt zu dem Thema, was wir heute auch besprochen haben. Also wirklich da vielen lieben Dank, dass du da einfach deine Botschaft geteilt hast und auch mir da heute auf jeden Fall ein Stück weit wieder was mitgegeben hast. Also vielen Dank dafür und ich finde es total schön, dass ihr diese Initiative gegründet habt. Also ich weiß nicht, was man da genau wünscht, Durchhaltevermögen, aber auf jeden Fall, ich glaube, diese Leidenschaft einfach beizubehalten, weil ich finde es auch immer so schön, Menschen zu sehen, die eine Leidenschaft haben und man sieht einfach, dass das so aus allen Poren strahlt. Also dafür wirklich vielen lieben Dank. Und dann komme ich auch zur letzten Frage, die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Bevor ich antworte, liebe Sarah, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Und wer bin ich? Ich bin die Annika, Familienmensch, Feministin und Klimaaktivistin.